Herzlich willkommen auf der Jagd und Hund 2024. Mein heutiger Gast oder erster Gast, den wir sogar heute im Podcast haben, ist Robert Pack, Besitzer von Okasandu Jagdsafaris, ein guter Freund von mir mittlerweile. Robert, herzlich willkommen bei uns im Podcast-Studio.
Ja, tausend Dank für die Einladung, Max. Freut mich, dass ich das Erste sein darf. Ja, wie gesagt, wir sind ja auf der Jagd und Hund 2024. Die Hallen füllen sich langsam am ersten Messetag und es verspricht sich, dass es doch eine sehr gute Messe wird, hoffentlich.
Wie ist denn das so für dich? Also es ist die Messe so mit der wichtigste Anlaufpunkt, um für dich Kunden zu generieren, gerade für deine Farm oder was? Oder wie würdest du das einschätzen?
Auf jeden Fall ist die Messe sehr, sehr wichtig für uns, weil sie einfach zulässt, dass du persönliche Gespräche führen kannst. Ja. Man kann viel über soziale Medien machen, man kann viel über Internetpräsenz alles machen, aber das persönliche Gespräch und das persönliche Kennenlernen auf so einer Messe ist meines Erachtens nach immer noch sehr wichtig und auch sehr gefragt.
Ich denke auch gerade, dass es wahrscheinlich wichtig sein wird, dass du die persönlichen Gespräche auch mit Kunden, die bei dir schon da waren, dass du das Networking da weitermachst und dich nochmal mit dem unterhältst, wahrscheinlich auch über die Jagderlebnisse nochmal sprichst. Das wird ja wahrscheinlich ein sehr wichtiger Aspekt von dem Ganzen sein, ne?
Ja, ja, auf jeden Fall. Die Messe ist nicht nur für die Akquise von Neukunden, es ist auch die Pflege der bereits bewerteten Kunden. Und das ist auch sehr wichtig, dass man den Kontakt pflegt, weil wir ihn auch bei uns jetzt auf Okasandu Jagdsafaris zum Beispiel, ist das Motto auch, man kommt als Fremder und geht als Freund. Unsere Freundschaften kann man dann auf der Messe dann auch weiter pflegen und ausbauen, ne?
Ja, nee. Also ich wollte auch noch einmal für die Zuschauer natürlich sagen, also ich sehr ans Herz legen, Robert hat eine Farm, die ist in Whitfley, das ist ungefähr eine Stunde 15, eine Stunde 20 vom Flughafen weg. Robert und seine Frau Steffi betreiben das Ganze so enthusiastisch, dass die beiden fast alles machen. Also es ist nicht so, dass es dann da andere Jagdführer gibt, sondern ihr kümmert euch ja vom Abholen bis zum Wiederbringen vom Flughafen, seid ihr ja eigentlich die Ansprechpartner für alles. Also das ist ja wie eine Familie, wo man da bei euch lebt und deinen zwei Kindern, Alex und Michi. Also für die Leute, die unbedingt nach Namibia wollen, kann ich das sehr, sehr ans Herz legen, zu Robert zu fahren. Robert ist auch gerade was Jagdführen angeht, sehr, sehr ruhig und erklärt sehr, sehr viel und nimmt das Ganze auch sehr, sehr persönlich. Das ist, glaube ich, auch einer der wichtigsten Aspekte, die mir bei dir gefallen hat, ist, dass du willst und du erlebst das Ganze mit. Wenn man natürlich dann da ein paar Tage rumpirscht und vielleicht nichts bekommst, dann bist du genauso energisch da dran, was zu bekommen. Und das ist nicht so, man ist keine Nummer. Bei dir ist das so richtig so, ja, du möchtest für die Leute da sein.
Ja, dadurch probieren wir uns von der breiten Masse, ich sage jetzt mal, abzusetzen. Es gibt hunderte Jagdfarmen, auch große Betriebe in Namibia. Und wir probieren es halt klein, privat zu halten. Wie gesagt, dass man als Fremder kommt und als Freund wieder abreist und probieren halt die Freundschaft dann auch weiter auszubauen. Und wie du schon sagst, bei der Jagd, das machen wir alle selber. Und auch wenn es dann mal nicht so klappt, wie es klappen soll, dann merkt mir das auch mancher an, dass ich dann auch anfange, frustriert zu werden. Aber ich lebe es halt mit. Es ist nicht, dass man einfach nur hinkommt, totschießen, weiterfahren. Also das ist nicht der Sinn und Zweck von Okasandu Jagdsafaris. Wir achten auf eine ethische, nachhaltige Jagd, damit die kommenden Generationen, hast du eben schon genannt, meine zwei Söhne, dass die auch noch was davon haben in Zukunft.
Also man merkt ja auch, wir haben ja einen Film letztes Jahr gemacht im April. Könnt ihr gerne bei YouTube bei uns auf dem Kanal auch angucken, wo wir mit dem Alex und dir pirschen waren. Da sind mir tatsächlich auch die Tränen gekommen am Ende. Also ich fand das schon wirklich cool. Weil man das auch einfach sieht, wie du das lebst und wie du die zwei Kinder einfach erzogen hast, auch je nachdem. Also es ist ein sehr, sehr großer Unterschied zum, wenn du das siehst, wie die Kinder gerade aus Deutschland drauf sind. Also das muss ich auch einfach sagen. Vielleicht ist es auch gemein, das zu anderen Kindern zu sagen, aber ich finde zum Beispiel, wenn man ankommt und deine zwei Jungs, die kommen auf einen zu, geben einem die Hand, sagen, hey, ich bin der Alex, hey, ich bin der Michi. Das schon seit dem ersten Mal, wo ich da bin, das ist halt was anderes. Und das ist halt nicht dieses, so, ich kann mit Alex und mit Michi, theoretisch gesehen, die können mich auf der ganzen Farm rumführen. Die kennen sich genauso gut aus praktisch wie du. Und das ist einfach, weil du das lebst. Und das ist auch das Besondere.
Ja, ja. Nee, wir leben ja in der Natur, mit der Natur, weißt du, und wenn man den Kindern das von klein auf mitgibt, dann ist das irgendwann, geht das in Fleisch und Blut über und die haben dann auch selber Spaß an der ganzen Geschichte.
Ja. Was würdest du denn sagen, was euch als Jagdfarm ausmacht, Vielleicht auch zum Thema Free Range oder keine Zäune. Gerade was bei euch so das Main Area angeht, könntest du ja vielleicht einfach mal drauf erzählen, was man bei euch jagen kann und wie das abläuft.
Also bei uns ist es so, wir haben unsere eigene Farm, 13.500 Hektar, die komplett ungegattert ist. Man hat zwar Weidezäune für die Rindviecher und alles, aber das ist, bildet für die oder macht kein Hindernis für das Wildtier.
Also das muss man nochmal wirklich sagen, also da gibt es tausende Clips, ne? Jeder, der sagt, da sind ja Zäune auch in den Videos, also da kann jeder drüber springen, außer die Rinder.
Genau, oder drunter her. Ja. Also ja, wir haben halt noch die Viehzucht nebenbei und die muss man halt irgendwie im Schach halten, aber für das Wild ist das gar keine Hürde. Und wir probieren uns dadurch auch von der breiten Masse abzusetzen, dass wir sagen, wir jagen auf 13.500 Hektar einheimische Standwild komplett ungegattert.
Ja.
Wo dann Kudu, Oryx, HTWs, Springbok, Schwein dazugehört. Und wenn da noch andere Wünsche übrig sind, gibt es natürlich andere Möglichkeiten zu jagen. Aber wir als Hokasandu sind komplett ungegattert und jagen wirklich noch in der freien Natur, wie es sich auch gehört.
Robert, was passiert mit einem Tier, wenn du das geschossen hast oder wenn wir das geschossen haben? Weil auch dann alle immer zu mir sagen, ja, du gehst ja da oft hin, du jagst ja dann die ganze Zeit, was machst du mit den ganzen Trophäen? Also ich muss mal ehrlich dazu sagen, dass ich seit weiß ich nicht wie vielen Jahren überhaupt gar keine Trophäe überhaupt irgendwo mitgenommen habe und geschossen habe. Und es tatsächlich bei mir auch um das Jagderlebnis geht und um die Freundschaft und um das einfach zu verkörpern, dieses Ganze da. Was passiert damit? Wo geht das Fleisch hin? Weil ja auch immer, gestern Abend war ja schon wieder so eine Doku, wo dann gesagt wurde, da passiert ja gar nichts mit dem Fleisch, wird weggeschmissen, die Jäger nehmen nur die Trophäe mit. Ist ja übelster Bullshit, muss man auch einfach mal so sagen. Was passiert damit und wo kommt Steffi da ins Spiel?
Also ja, Max, um ehrlich zu sein, ich bin es eigentlich mittlerweile ziemlich leid, mich da rechtfertigen müssen, warum ich jag, warum ich das mache. Es gibt überall auf der Welt, es ist egal, wo du hingehst, solange die Natur, solange was auch immer einen Nutzen für den Menschen hat, ist es erhaltenswert. Wenn die Wildtiere für uns keinen Nutzen mehr haben als Menschen, was macht der Mensch generell? Er beseitigt sie, weil er sie für Nutztiere, für Waldanbau, was auch immer gebraucht. Bei uns ist es so, nach der Jagd, die Trophäe steht natürlich dem Jäger zu, aber das Fleisch wird bei uns auf der Farm zu 90% selber verwertet.
Ja.
Also wir haben eine ganze Mannschaft bei uns auf der Farm, die verpflegt wird, die bekommen das Fleisch von uns gestellt. Dann natürlich die Gäste, die wir haben, wo Steffi dann ins Spiel kommt, da werden dann die besten Steaks draus gemacht und alles mögliche, Biltong, ach, Braten. Also es wird wirklich, ich sag mal, bei uns in Afrika von einer Antilope, die 100 Kilo, 160 Kilo wiegt, wird weniger weggeschmissen als irgendwo in Europa.
Ja, nein. Also, man muss ja einfach sagen, das ist das feinste Wildfleisch oder das feinste Fleisch, was es gibt. Also das ist, vor allen Dingen finde ich das auch immer so geil, das ist dann abends nach dem Jagen, kommst du dann mit dem Auto an, dann wird ja zur Schlachtkammer gefahren, das wird ja richtig zelebriert, es kommt ja dann praktisch jeder, es kommt ja dann eigentlich jeder bei dir von der Farm einmal gucken, was jetzt geschossen wurde.
Ja, was gibt's Frisches?
Was gibt's Frisches? Dann wird einmal gratuliert, dann wird darüber gesprochen, über das Erlebnis, ja, und ja, dann ist ja bei dir schon direkt, Max, mach's Feuer an, ja, und dann wird man immer direkt dazu verdonnert, bei dir den Grill zu starten oder du startest den Grill und ja, dann wird ja eine Stunde später oder eine halbe Stunde später wird ja schon das erste Steak gegrillt und natürlich nicht von dem Tier, was gerade geschossen wurde, das muss ja erstmal abhängen, aber ich finde das einfach geil, wenn du weißt, okay, das ist jetzt das harte Biest oder das ist der Kudu, den ich vor 3 oder 4 Tagen geschossen habe und den isst du dann. Das naja. Ist auch ein ganz anderes Gefühl, als wenn du dir in einem Restaurant ein Steak bestellst, finde ich.
Das ist auf jeden Fall so und wir haben eigentlich so eine Tradition bei uns eingeführt, dass es am letzten Abend dann ein Buschmann-Fondue, nennen wir das, eingeführt haben, wo dann halt auch die Jäger das wirklich selbst erlegte Fleisch dann auch probieren können. Da gibt es Minimum Auswahl von 5 Fleischsorten und wo die Leute dann natürlich wirklich das erlegte Wild auch verspeisen können am Ende. Ne?
Also ich kann es euch wirklich ans Herz legen, zu Robert zu fahren. Ja, also ich kann es noch 1000 Mal sagen, aber mir gefällt es dort sehr gut. Ihr habt ja auch letztes Jahr euch eure Farm weiterentwickelt. Vorher hattet ihr euer privates Haus und da waren ja zwei Gästewohnungen praktisch an dem Haus mit dran. Genau, mittlerweile habt ihr ja richtig zugelegt und habt eine riesige Lapa gebaut, wo wir dann noch deine ganzen Trophäen aus dem Haus alle entfernt haben und in der Lapa aufgebaut haben. Könnt ihr auch gerne mal auf der Webseite gucken. Ihr habt eine riesige Lapa, ihr habt vier Chalets, wo Ensuite Badezimmer, das Badezimmer ist so groß wie ein normales Hotelzimmer in Deutschland, mit einer Dusche, wo man ungefähr mit 100 Leuten drin sein kann. Also muss man ja auch einfach so sagen. Also ihr habt das echt ordentlich gemacht und man fühlt sich da auch echt richtig wohl. Man guckt direkt von dem Chalet aus aufs Wasserloch. Das heißt, man sieht dann abends auch noch, die haben da so ein bisschen, wie nennt sich das, Flutlicht aufgebaut. Da siehst du dann noch die Kudus und die Oryxe da rumlaufen und kannst du dir angucken. Und das Ganze geht dann morgens früh beim Aufstehen, geht das direkt weiter. Ist halt ein echt geiler Ausblick und man fühlt sich auch einfach wohl. Also die Betten sind super bequem, ihr habt einen Safe direkt im Zimmer. Das ist ja auch was nicht selbstverständlich ist.
Ja, wir probieren es halt unseren Kunden und Freunden so angenehm wie möglich zu machen. Wie du sagst, wir hatten das vorher, war es halt im privaten Umfeld alles. Wir haben es, weil wir uns jetzt vergrößert haben, haben wir es ein bisschen anders gemacht. Die vier neuen Bungalows sind halt, wir haben Platz in Afrika.
Ja.
Also wir müssen uns da nicht begrenzen. Weißt du, und ja, deshalb, ich habe es lieber ein bisschen größer und da hat man mehr Platz, kann man sich auch ausbreiten und alles. Ich denke, die neuen Bungalows sind uns auch ganz gut gelungen. Es muss alles auch, ja, es kommt langsam aber sicher in die richtige Richtung. Aber trotzdem wollen wir trotz diesem Anbau nicht auf den Massentourismus übergehen, welches so ist. Wir probieren, ich denke, wir kriegen das auch ganz gut hin, immer noch zur private und persönliche Note immer noch als Hauptpunkt bei uns beizubehalten.
Was ich mich immer wundere ist, ich kenne ja jetzt mittlerweile mehrere auch Eigentümer oder Farminhaber in Namibia. Ich glaube, für mich wäre das sehr, sehr schwer, dieses Private und das Jagen dann mit den Leuten zu trennen, weil du ja wirklich mit den Leuten von morgens bis abends zusammen bist. Bist du auch mal irgendwann genervt? Mal eine ehrliche Frage.
Nein. Also,
außer mit mir?
Nein. Genervt ist das falsche Wort dafür, Max. Das Ding ist ja, da wo Menschen länger zusammen sind, gibt es auch ab und zu mal Reibereien. Es gibt verschiedene Ansichten, wie jemand was sieht. Natürlich gibt es dann auch mal auch beim Lagerfeuer abends beim Bierchen ein bisschen wärmere Diskussionen, wo man dann wirklich sagt, nein, das ist so und so. Aber das gehört überall dazu.
Du bist
natürlich, jeder hat seine eigene Meinung, jeder hat das Recht, die auch zu vertreten. Und wenn man da eine ehrliche und nette, auch mal ein bisschen ernstere Diskussion hat, dann ist es halt so.
Du bist ja auch jemand, der, wie soll ich das mal sagen, du nimmst ja kein Blatt vorm Mund. Du bist ja auch, dass man bei dir die Meinung bekommt und man auch nicht angelogen wird. Also du bist ja sehr, sehr ehrlich in deinen Aussagen, muss man ja auch einfach so sagen.
Ja, ist halt, manche nennen es einen Vorteil, andere nennen es einen Nachteil, aber so weiß jeder, wo er dran ist. Und ich bin mir die Jahre ganz gut damit gefahren und brauche mich auch nicht zu verstellen.
Nee, ist auch so. Vielleicht erklärst du mal was darüber. Du bist jetzt der Erste aus Namibia oder beziehungsweise der erste Podcast. Deswegen können wir mal darüber sprechen, wie das überhaupt aussieht, um Jagdführer zu werden in Namibia. Also was muss man dafür tun, damit man überhaupt eine Jagdfarm besitzen kann oder mit einem Kunden aus dem Ausland zur Jagd gehen kann?
Ja, das hört sich alles immer einfach an und hanky-dory, aber es steckt sehr viel Arbeit, sehr viel Papierkram auch dahinter. Bei uns in Namibia ist die Yacht eines der streng reguliertesten Industrien überhaupt, was Genehmigungen angeht, was verschiedene Outlays angeht. Also um erstmal zu registrieren, hast du verschiedene Vorgaben von unserem Tourismusboard, was alles da sein muss, was nicht da sein muss, um überhaupt erstmal in Gang zu kommen. Ja, und dann musst du dich halt registrieren oder auch ausbilden zum Berufsjäger oder als Jagdführer am Anfang. Da legst du eine mehrstündige Prüfung auch ab von drei verschiedenen Kategorien. Danach wird praktisch gemacht. Und ich sag mal, bis du bei einem Berufsjäger bist, vergehen gute 6 Jahre. Also die Ausbildung wird nicht auf die leichte Schulter genommen. Du wirst auch immer wieder geprüft, immer wieder getestet. Und daher denke ich, klar gibt es schwarze Schafe in jedem Betrieb, aber wenn man sich dran hält und wenn man es richtig macht, ist die Jagd auch für die weiteren Generationen auf jeden Fall in Namibia gesichert.
Also ich finde ja auch immer interessant, weißt du, wenn wir dann irgendwo auf der Jagd, ich habe dich ja auch sehr, sehr oft schon begleitet, wo ich einfach hinter dir und einem Jagdgast hergelaufen bin. Da hast du mich ja auch ein paar Mal gefragt, Max, was sagst du zu dem Kudu oder zu dem Elan? Und ich sagte dann, hier so und so viel Inch, so und so viel Zentimeter. Das ist schon krass, wenn du das überlegst, dass jemand gerade vom, ja, sagen wir, von 200 Meter aus oder von, sagen wir, wenn wir das Tier vielleicht das erste Mal sehen, auf 500 Meter mit dem Fernglas, dass du dafür einen Blick hast, okay, so und so stark ist der Kudu, so und so stark ist der Elan, so und so stark ist das, der Oryx. Mhm. Das ist schon krass. Also ich merke das ja auch bei mir, als ich das erste Mal in Namibia war. Da bin ich gefahren durch den Busch, damals mit Alex Rogel. Da habe ich kein Tier gesehen. Nix, gar nichts. Und dann immer da hinten, da. Ich denke mir so, sag mal, sind die alle besoffen? Was kiffen die hier für eine Scheiße abends? Ja? Und du denkst dir die ganze Zeit, das kann ja nicht wahr sein. Du siehst hier kein Tier. Aber mittlerweile, ich war jetzt auch so oft da, dass du das wirklich dann, du hast dann irgendwann einen Blick dafür, dass du das Tier, was wir ja gar nicht in Deutschland kennen, dass du das auf einmal dann, dass du die Silhouette wahrnimmst im Vorbeifahren.
So ist
aber
es.
Aber dieses Erkennen davon, dass das, wie stark eine Trophäe ist oder wie schwach eine Trophäe ist oder wie jung, das finde ich immer noch bemerkenswert. Und da komme ich auch immer noch nicht so richtig drauf klar.
Ja, das Ansprechen ist halt, wir haben halt nicht die Zeit und den Luxus, uns auf den Ansitz zu setzen und dass das Tier auf 50, 60 Meter ankommt. Wir haben halt die Distanzen. Aber da muss ich auch wirklich sagen, wir als namibianischer Jagdverband sind ja rübergegangen auf ein Age-Related Measurement System, wo das Alter des Tieres eigentlich den Hauptpunkt hat, damit wir auch hingehen und wirklich Tiere bejagen, die über ihren Zenit, über ihre Glanzzeit hinaus sind, was ich persönlich sehr, sehr gut finde, weil das macht die Jagd noch nachhaltiger, wenn du einen Oryx oder einen Kudubullen schießt, der quasi seine Zeit hinter sich hat und im, nennen wir es jetzt mal, Ruhestand ist, ne?
Ja, die meisten Leute denken ja auch immer, also, oder ich weiß gar nicht, was man sich da vorstellt als Nichtjäger. Was passiert mit einem Tier, das nicht bejagt wird und das zu alt ist? Erklär das mal bitte, weil ich glaube, das ist für die meisten einfach unverständlich. Also ich weiß nicht, was da in den Köpfen drin vorgeht. Was auch mit den Elefanten, ja, die sterben dann irgendwann. Nein, die verhungern. Ist so.
Ja, das ist halt bei jedem alles, was älter wird. Ich meine, wir sehen das selber bei unseren Menschen. Vielleicht sollten wir das dann damit auch mal anfangen. wie ich schon gesagt habe, solange das Tier einen Wert hat, im Zusammenhang Ökologie, Jagd, was auch immer, muss es gebraucht werden. Ja. Und wenn das Tier jetzt über ihren Zenit weg ist, die Zähne werden immer weniger, das Tier setzt halt immer mehr und mehr zurück und irgendwann fällt es auch dem Raubwild auch mal dann zum Opfer, welches natürlich auch in die Natur gehört, ist ja alles vollkommen legitim. Ich meine, ein Leopard, Gepard, die müssen auch leben, die haben auch ihren Anspruch und ihren Platz in der Natur.
Nein, ich finde auch, das ist ja dieses ganze Ökosystem, ist ja auch einfach sehr, sehr wichtig, dass es darum geht, dass auch die Raubtiere natürlich eine Regulation machen, auch die Schwachen und die Kranken dann daraus zu picken. Das ist ja genauso, der jagt ja genauso selektiv wie wir.
So ist es. Er holt sich ja auch nicht den stärksten Bullen aus der Herde raus. Er geht ja auch hin und sucht sich das schwächste, langsamste und eventuell auch krankes Tier raus.
Ja. Nein, und ich denke auch, viele sagen dann immer, ja, Raubwild müssen wir vernichten oder was weiß ich was. Finde ich nicht. Ich finde, dass es genauso dazugehört.
Nein, es gehört, du brauchst in jedem Areal brauchst du deine, in Englisch nennen wir es jetzt Biodiversity. Du musst alles haben. Es hilft nichts, du gehst hin und rottest, kann man sagen, jetzt mal den Schakal aus oder was auch immer. Das macht dann wieder eine Lücke für andere Tiere. Ja. Deshalb, das ist ja auch, warum wir jagen, damit du einfach das natürliche Gleichgewicht hältst.
Genau. Und ich finde, dass das gerade in Namibia auch einfach sehr, sehr gut gemacht wird. Also es ist ja schon, wie viele Trophäen du überhaupt schießen darfst, wenn du ankommst, was auf dem Permit draufsteht. Das ist ja zwei theoretisch gesehen von jeder Art darfst du bejagen, bis auf...
Pro Jagd, ja.
Genau. Mhm. Genau. Und das ist ja, damit reglementiert sich ja auch das Land direkt auf die Jäger drauf, oder beziehungsweise die Jäger, was sie überhaupt jagen dürfen. Das ist natürlich auch noch was ganz anderes.
Mhm. Ja. Nee, das ist so, wie ich schon gesagt habe, weißt du, unsere Jagd ist halt der Papierkram, der ist aber hinter der Jagd steckt, ist schon extrem.
Ja. Also, was jagst du am liebsten?
Also ich bin ein reiner Planescape-Jäger. Also jegliche Art von Planescape, weißt du, da hinterherlaufen. Ich bin ja selber auch Bogenjäger. Haben wir zwar ja auch schon zusammen probiert.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, da war so ein Deutscher, der dir da den Scheiß auch noch angedreht hat.
Nee, und deshalb ja, also für mich ist, ich sag immer, auch wenn die Leute hier auf der Messe kommen und sagen, ja, du hast ja gar keine Trophäen im Stand und so, ich sage, ich verkaufe nicht die Knochen an der Wand. Ich sage, mich interessiert schon, dass du gute Trophäenträger nach Hause hast, aber wie es im Endeffekt an der Wand aussieht, ist für mich zweitrangig. Für mich als Anbieter ist das wichtig, wenn du an deiner Trophäe vorbeiläufst, woran erinnerst du dich? Also ich verkaufe Gefühle, ich verkaufe dir eine Geschichte.
Das hört sich gerade ganz falsch an, Robert.
und ich verkaufe dir Emotionen, die du bei der Jagd hast. Und das ist halt das Wichtige. Jeder kann hinfahren und sagen, okay, ich gehe jetzt hin und bum bum, schießt da 4, 5 Kreaturen in 5 Tagen. Ja, aber hast du auch das Erlebnis, die Emotionen, hast du die miterlebt oder nicht?
Ja, genau. Das ist, ich finde, das macht es auch bei dir aus. Das ist einfach, dass du das auch mit den Leuten mitlebst. Ja. Hm. Was natürlich auch, ich weiß nicht, ob du darüber sprechen möchtest, aber Springbockjacht machst du ja auch. Ne? Da, ich meine, wir haben ja auch mehrere Videos davon. Das ist natürlich auch immer ein super Erlebnis, weil es mal was ganz anderes ist. Erklär doch mal bitte, wie die Springbockjacht so ist bei dir.
Ja, das Ding ist, das ist auf meiner elterlichen Farm und ja, ist halt riesen Flächen. Ich meine, wir reden da von knapp 4.500 Hektar, was nur offen ist. Und ja, an die ranzukommen ist eine Herausforderung, erstmal im Schussdistanz zu kommen. Ja, aber das ist halt, wo viele Leute auch im Nachhinein sich überlegen, weißt du, du musst halt in Namibia weiter schießen, das ist so.
Ja.
Und ich meine, wir haben schon sehr viel miterlebt und sehr viel schöne Situationen gehabt, manche nicht so schöne, aber ja, es gehört alles mit zur Jagd dazu. Hauptsache ist im Endeffekt, dass das Tier zur Strecke kommt,
genau.
Mit so wenig Leiden wie möglich und dass die Emotionen und alles und die Erinnerungen da sind.
Ja. Und außerdem finde ich ja auch, dass du die Leute ja auch sehr, sehr gut darauf vorbereitest. Also ich meine, wir haben ja bei dir auf dem Schießstand, Robert ist sehr, sehr akribisch, gerade was darum geht, die Leute tatsächlich dann zur Jagd gehen zu lassen. Also, dass ich das noch nicht miterlebt habe, dass du gesagt hast, das lassen wir mal lieber, flieg mal wieder nach Hause. Nein, also Robert ist wirklich so, dass wenn man ankommt, du gehst ja wirklich mit den Leuten dann am Nachmittag auf den Schießstand und dann wird ja eigentlich gesagt, pass mal auf, Max, hast du eine Frage, sag mir vorher einfach, wie gut schätzt du dich ein und dann schießen wir, ja. Ich glaube, das ist ja auch immer lieber, als wenn man sagt, ich bin Pro-Scharfschütze und mache dieses und jenes. Ich glaube, da ist die Ehrlichkeit auch einfach dabei. Und ich finde, dann ist auch die Situation, wenn dann auch die Leute dann daneben stehen, das ist ja dann direkt schon eine Anspannung. Das heißt, man ist ja praktisch in so einem Szenario bei der Jagd drin. So. Und dann ist ja bei Robert ist das normal, dass man dann erstmal auf 100 Meter schießt. Und dann guckt man erstmal, wie man eine Gruppe hat. Dann meistens verstellt sich ja auch die Waffe vielleicht noch im Flug etc. vom zusammen und auseinanderbauen. Ist ja dann auch immer noch ein Faktor, dass wenn man da gerade seine eigene Waffe mitgebracht hat, die auch immer noch mal einschießen muss. Mhm. Und dann ist ja bei dir auch die Möglichkeit, dass man dann auf 200 Meter, 300 Meter bis 600 Meter tatsächlich auf den Gong schießen kann. Mhm. Und das erwartest du ja auch von den Leuten oder beziehungsweise erwartest das nicht. Du führst die Leute ja auch ran, dass sie da tatsächlich drankommen. Also ich habe es jetzt mehrmals ja bei dir miterlebt, wo jemand gesagt hat, boah, ich habe noch nie weiter als 200 Meter geschossen. Und dann hat er dahinter bei 400 Meter mit seiner Waffe auf den Gong geschossen. Und dann hat er gesagt, boah, das hätte ich nie gedacht, dass das überhaupt möglich ist. Mhm. Und dann hat er auf 600 Meter geschossen und hat dann auch gedacht so, scheiße, 400 Meter war ja voll einfach.
Nein, Max, das A und O ist, und was man nicht vergessen darf, man jagt auf ein Lebewesen.
Ja.
Und es ist mir sehr wichtig, die Fähigkeiten des Jägers auch zu kennen und zu wissen, wo sind die Grenzen, damit ich meine Jagd auch entsprechend anpassen kann. Ich sag mal, wenn ich jemanden habe, der auf 150 Meter sagt, Robert, es ist Schluss,
ja,
dann muss ich meine Jagdpraxen auch ein bisschen anpassen. Wenn ich jemanden habe, der sagt, Robert, auf 300 Meter ist auch kein Thema, ist das wieder was anderes. Aber man darf halt nicht vergessen, du jagst und schießt auf ein Lebewesen und du willst es im Idealfall mit dem ersten Schuss sofort erlegen. Ja.
Man muss aber dazu sagen, dass bei dir ja auf der Farm, bei dir jetzt selber, gar nicht so die Möglichkeit sind, überhaupt um auf 300 Meter zu schießen, wenn du es jetzt nicht darauf anlegst, tatsächlich so weit überhaupt zu schießen, sondern es ist ja, die meisten stellen sich ja vor, okay, man fährt da rum, schießt irgendwie vom Auto. Nein, ist nicht so. Bei Robert ist sehr exzessiv mit seinem ganzen Laufen bei dem Ganzen dabei. Das heißt, man sieht das Tier oder beziehungsweise wir gucken mal nach den Fährten und dann laufen wir dahin und dann läuft man so lange entweder hinter der Fährte her, bis man das Tier hat und dann ist es ja meistens, ich schätze mal, so eine Schussdistanz im Durchschnitt ist bei dir 150 Meter, oder?
Ja, 150, 200 Meter. Ich probiere es natürlich auch allen Leuten einfacher zu machen. Ich meine, klar kann man auf Distanz schießen, aber muss ja nicht sein. Wenn man noch ein bisschen näher kommt, ist es halt ein sicherer Schuss. Weißt du, es ermöglicht einem auch die Möglichkeit, dass man dann auch einfach weiterjagen kann, weil es so keine stundenlange Nachsuche hat, und was ja dann auch unnötig ist. Ne?
Apropos Nachsuche. Hast du Hunde?
Nein. Nein. Jagdhunde ist für mich, das ist, ja, gehört genauso zu wie eine Waffe. Also ich habe 2 BGS-Hunde für Schweiß. Dann habe ich noch einen kleinen Parson, Jack Russell, der oft bei der Pirsch auch mitkommt. Und ich sag mal, sie haben jetzt, werden wir diese Woche auch noch hören, dass es hier Hundeausbilder gibt. Das sind meine jetzt nicht mit Schein und Führerschein und Pilotenschein, aber sie machen ihre Arbeit gut.
Also der kleine Jack Russell hat schon Pilotenschein. Der fliegt. Das ist ein giftiges kleines Vieh, aber das ist unglaublich.
Ja, aber sehr gut in der Arbeit.
Also. Auf jeden Fall. Mhm. Ich habe ja auch erst einmal, ich hab den Kleinen ja gesehen, wo er 8 Wochen war, und habe den dann das nächste Mal ein Jahr später gesehen. Das ist auf jeden Fall, der weiß, was er hat, der weiß, was er kann.
Nee, das ist so.
Ja.
Ja.
Also ich denke, dass dieses ganze Thema mit Nachsuche auch einfach sehr, sehr wichtig ist. Gerade auch für deine Kunden oder Klienten, die zu dir kommen. Es kann immer was passieren. Man darf sich ja auch, also jemand, der sagt, ich habe noch nie was falsch geschossen, entweder hat er nicht gejagt oder der hat's, oder er lügt, weil ich finde, es kann immer was passieren. Es kann immer irgendeine doofe Situation passieren, da braucht man sich auch nicht rausreden, da kann ich mich auch nicht rausreden und du auch nicht. Mhm. Und ich finde, dann ist man dem Ganzen auch verpflichtet dazu, das Tier so ethisch wie möglich und so schnell wie möglich nachzusuchen und dem Ganzen dann ein Ende zu setzen. Und ich hatte das selbst schon mal in einer Situation in Namibia. Man fühlt sich ja auch sowas von scheiße dann, wenn du dann auf ein Tier geschossen hast und du dir nicht sicher bist, was passiert jetzt damit. So, und dann ist das dann, keine Ahnung, ich hab jedes Mal den Hunden versprochen, pass mal auf, wenn du das Tier kriegst, ja, wenn du das Stück kriegst, du kriegst das größte Steak von mir, ja. Und das ist ein kleiner Rummel vor dir und der guckt dich mit seinem bösen kleinen Äugchen an und der findet das dann am Ende. Da hast dann auch jedes Mal einfach Tränen in den Augen, weil dieses Tier oder dieser Hund hat gerade dass diese ganze Arbeit für dich erledigt. Und ich bin ja selbst Nachsuchenführer auch in Deutschland. Das ist ja die größte Passion überhaupt, das zu machen. Obwohl man es natürlich besser hat, wenn das Tier direkt liegt und man es nicht zum Einsatz muss. Aber gerade wenn man jetzt im Ausland ist und dort eine Jagd macht, bezahlt man ja auch relativ viel Geld dafür. Und dann will man ja auch, dass das, was man jetzt hat, dann zur Strecke kommt. Mhm. Und das, da finde ich auch, dass das Wichtigste ist. Für mich ist eine Jagdfarm, die keine Hunde hat, sorry, dass ich das einfach so sage, aber kannst vergessen.
Naja, man braucht halt Unterstützung.
Oder Fährtenleser, das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Sache. Das ist was ich überhaupt noch nie verstanden habe, wie das geht.
Nein, da bin ich auch öfters mal, wo ich da stehe, sag, wie finden die das? Weißt, wo ich dann sage, Kerl, das sind Steine hier überall. Sag mal, doch da, guck da, Chef. Ich sage, ja, gut, dann ist es so. Nein, aber das Ding ist halt, Nachsuche ist das A und O. Und wie du schon sagst, keiner kann sich in keinerlei freisprechen, dass er noch nie was krank geschossen hat oder was. Es gehört mit zur Jagd dazu. Fertig, ja, aus. So. Es ist natürlich der unschöne Teil, weil erstens ärgerst du dich über dich selber, zweitens machst du dir Gedanken, was passiert mit dem armen Getier, aber ja,
nein,
es gehört dazu.
Robert, zum Abschluss eine Frage an dich. Welches Kaliber würdest du empfehlen, wenn du jetzt nach Afrika kommst? Das ist natürlich, sorry für diese Frage, aber ich habe gedacht, komm, ich hau jetzt jedes Mal hier einen Scheiß raus für alle Farminhaber. Lass uns noch eine kurze Diskussion haben über das Kaliber. Was sagst du, ist das Richtige oder was man mindestens haben sollte, wenn du deine eigene Waffe mitbringst?
Also ich sage, meine Aussage zu dem ist immer, Mindestkaliber, was man mitbringen sollte, ist eine 30-06. Mhm. Alles darunter ist bei uns legalerweise auch sowieso nicht zugelassen.
Also eine 308 geht auch?
308 geht auch.
Ja.
Das Allerwichtigste ist, wo die Leute den größten Fehler machen, die kommen mit einer, auf gut Deutsch gesagt, Scheißmunition. Weißt du, ja, sie war jetzt irgendwo im Angebot, 2 Euro der Schuss. Ich sage immer, Leute, ihr schießt auf Tiere, ihr schießt nicht auf Gongs oder irgendwas. Gibt diesen extra 3 Euro, gibt 5 Euro, meinetwegen auch 10 Euro einen Schuss aus. Aber kommt mit ordentlicher Munition. Ja. Weißt du, irgendwelche harten Geschosse, es muss jetzt nicht das teuerste vom teuersten sein, aber es müssen harte Geschosse sein und es muss ein Kaliber sein, am liebsten, womit du auch am liebsten jagst zu Hause. Also überleg dir, wenn du an dein Tresor gehst, wenn du jetzt rausgehst, um Rehbock zu schießen oder um Schwarzwild zu schießen, zu welcher Waffe greife ich zuerst? Und die nimmst du mit nach Afrika, weil mit der kennst du dich am besten aus, bringst ordentliche Munition mit, harte Munition, sei es jetzt ein Barnes TTX oder, wenn es bleifrei sein muss, Sachsgeschosse, die schön hart sind, dann macht das auch Sinn. Aber ja.
Jetzt kommt er wieder mit seinen Sachsgeschossen, der Robert. Nein, ich mache nur Spaß. Das sind super Dinge. Also wir haben ja noch nie schlecht, wir haben noch nie was Schlechtes. Ich selbst schieße ja, wenn ich im Ausland bin, die Barnes, auch auf dem Büffel. Junge, ist das ein geiles Ding. Also ich finde, ja.
Ja, aber das Ding ist halt, das ist meiner Meinung nach, wo der größte Fehler liegt. Die Leute sparen am falschen Ende und sagen, ich nehme jetzt irgendeine billige Schachtel mit. Die kann ich dann in Afrika verballern. Nein, du schießt auf Tiere, bring was Ordentliches mit. Bring meinetwegen noch 50 Schuss von dem billigen Zeug mit, die kannst du auf der Schießbahn verballern.
Ja.
Aber für die Jagd wirklich was Ordentliches.
Und was man vielleicht auch noch einfach dazu sagen muss, man muss sich nicht extra noch irgendwie eine 375 Holland für Planes Game kaufen. Nein. Oder für, nein, oder was weiß ich was alles, oder dann eine Weatherby oder eine dieses und jenes, weil dann hat man jedes Mal die Leute da, sorry, dass ich das jetzt einfach nochmal sagen muss, dass jedes Mal die Leute dann da, die dann schon die Augen, bevor sie überhaupt den Finger am Abzug haben, schon zumachen, weil die halt wissen, dass das ganze Ding tritt wie ein Pferd. So, das braucht man, wenn man Großwild jagt, aber für Planes Game nicht. Und man sollte das auch wirklich einfach im Kopf behalten, das, was Robert gerade gesagt hat. Es ist wichtig, eher eine richtig gute Munition zu haben, anstatt eine 365, die tötet auch, alles gar kein Problem. Aber die 300 Winmac oder die 308 oder die 3006, wenn der Schuss passt auf einen Oryx, ist das genauso tot wie alles andere.
So ist es.
Ja.
So ist es.
Robert, vielen lieben Dank, dass du ja, bei uns im Podcast-Studio hier am Stand von Gut Grambo in Halle 7 warst. Hat mir Spaß gemacht, ja, mal wieder mit dir zu reden, und ich denke, dass wir uns dieses Jahr nochmal sehen werden.
Ja, gezwungenermaßen. Nein, Max, vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht. Wie gesagt, wir sind ja auch auf der Jagd und Hund vertreten. Es ist ja auch in Halle 7, 2-3 Stände weiter von Gut Grambo hier. Ihr habt das richtig toll aufgebaut hier. Wir sind auch in Halle 7, also wenn ihr Bock habt, mich und bei uns mal persönlich kennenzulernen, kommt vorbei, trinkt ein kaltes Bierchen.
Was?
Und dann?
Nein, ich sag's jetzt noch einmal, geht mal zu Robert, quatscht mal mit dem, seine Frau Steffi ist auch super lieb, 2 Kinder habe ich ja eben schon gesagt, ihr werdet euch dort ultra wohlfühlen, und ja. Robert, vielen Dank.
Tausend Dank. Ciao, ciao.